Як вийде так, що ми переможемо, то Євробачення проведеться в Україні, в новій цілісній Україні, розбудованій, цвітущій, щасливій країні.
Merci, chérie. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Innsbruck und Turin.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis, Marco Schreuder.
Und das Thema heute ist Favorit Ukraine. Ja, Alkis, wir sind jetzt in Turin jetzt doch schon ein paar Tage.
Genau.
Und du hast gewarnt, ich soll diesen Vino Rosso nicht trinken, den ich soeben getrunken habe. Also wenn ich einen leichten Zungenschlag habe, es liegt am italienischen Wein.
Oder wenn du zu sehr ins Plaudern kommst. Aber ehrlich gesagt, hier in Italien redet man ja auch sehr, sehr gern. Und ich finde es ja ganz wunderbar. Also ich liebe diese Stadt. Diese Stadt bietet so, so viel. Wir verweisen noch einmal auf die bereits erschienene Episode über Turin, die wir aufgenommen haben. Hört es euch nochmal an und es kommt, auch wenn ihr nicht zum Song Contest kommt, kommt her. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt.
Ja, und die Christiana, war bei uns zu Gast. Die habe ich heute getroffen, nämlich im Pressezentrum und das hat mich sehr gefreut.
Ja, ansonsten, es ist Business as usual, wobei es ein bisschen Business as unusual geworden ist, denn der Marco sitzt im Pressezentrum und ich sitze vor dem Computer zu Hause.
Normalerweise. Hättest du auch in Wien bleiben können.
Da hätte ich auch in Wien bleiben können. Es ist tatsächlich so, dass Merci Cherie keine Akkreditierung bekommen hat für On-Site, also vor Ort Akkreditierung. So, dass ich quasi hier in unserer Airbnb-Wohnung sitze und ja dem Marco dabei zuschaue, wie er dann vor Ort seine Interviews macht, während ich dann Online-Interviews mache. So
immerhin,
ist es ja nicht. Ich mache ja nicht nichts.
Ja, ja.
Aber das Gros der Arbeit hast dann doch schon du vor Ort. Wie läuft es denn da drin?
Ja, also es ist die Stimmung natürlich nicht so toll wie sonst. Mhm. Es ist so eine Art so ein Zeltgebäude, aber aus einem härteren Material. Also es ist nicht ganz so wie damals in Kopenhagen. Aber es regnet momentan sehr viel in Turin und es donnert auch ganz schön laut auf das Dach dort. Wir dürfen nicht in die Arena, auch bei der zweiten Probe nicht. Du darfst es dir nur auf Bildschirmen anschauen. Die ersten Proben, das ist ja schon bekannt, die waren ja nicht öffentlich, auch nicht im Pressezentrum. Es gab gar kein Pressezentrum. Und hier setzt schon meine Kritik an. Ich meine, wie soll man eigentlich arbeiten, wenn die Informationen so spät kommen? Wir wussten eine Woche vor Anreise, wir hatten schon alles gebucht, noch gar nicht, wer eigentlich akkreditiert wird von uns beiden.
Genau.
Und wer nicht, ob beide oder beide nicht. Es hätte genauso gut sein können, dass wir uns heute die Stadt angeschaut hätten und niemand von uns da drin hätte sein können. Und die Stimmung innerhalb des Pressezentrums ist bescheiden. Es sind in den Pressekonferenzen wenig Leute. Ich meine, es gibt gewisse Fanfragen, die fehlen mir jetzt auch nicht.
Ja. Aber welche zum Beispiel?
Naja, oh, dein Kleid ist so beautiful, why did you take blue? Aber is blue your favorite color? Aber was mir halt auffällt, ist, die Qualität der Fragen ist jetzt nicht unbedingt deswegen auch gestiegen. Ja? Also ich verstehe die EBU jetzt nicht, den Mehrwert von diesen TikToks, wie sagt man, Monopol, das TikTok-Monopols bei den ersten Proben, erschließt sich mir auch nicht. Ich finde, bei ESC Green Room, die diskutieren da sehr lang darüber, der Sascha und die Sonja. Also wenn ihr das noch vertiefend diskutiert haben wollt, geht in die aktuelle Folge vom ESC Green Room. Weil hätte die EBU gesagt, ja, wir wollen die Künstlerinnen und Künstler schützen und das braucht niemand sehen, erste Proben, die sind einfach Proben und fertig. Das wäre ja okay, aber man weiß nicht warum und es wurde nicht kommuniziert. Menschen hatten ihre Wohnungen mehrere hundert Euro ausgegeben und die Reisen gebucht. Ich meine, man kann in Turin sich auch ohne Eurovision Song Contest ganz gut vergnügen.
Ja.
Aber es geht für manche, also ich sag's ganz ehrlich, ich kann es mir leisten. Aber wenn du mit knappem Budget hier anreist für ein Fanmedium, womit du ohnehin kein Geld verdienst, dann ist das einfach ein Problem. Und ich finde das einfach nicht fair.
Genau.
Und viele Informationen kamen überhaupt erst, da warst du vor Ort, standst davor. Und also es ist... Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, die Italiener bemühen sich mit der Organisation. Es ist viel schlampig, das muss man ehrlicherweise sagen. Viel ist nicht angeschrieben, man findet oft Dinge nicht und man bekommt, man fragt drei, man bekommt drei verschiedene Informationen.
Was gut ist, ich liebe Vielfalt, Meinungsvielfalt, auch bei Fakten.
Ja, Aber es ist Eurovision und wir lieben diesen Event. Und es wird aber trotzdem interessant sein zu beobachten, wohin das führt. Mhm. Und ich vermisse dich furchtbar im Pressezentrum.
Ich vermisse dich auch. Ich sehe dich halt sogar manchmal bei den Pressekonferenzen. Die werden nämlich in einer eigenen Presse App sozusagen im Browser dargestellt. Man kann sie halt eingeloggt dann auch sehen. Und da sehe ich dann manchmal den Marco dort sitzen und Fragen stellen.
Merci-Cherie-Pullover.
Mit einem Merci-Cherie-Pullover von hinten sieht man dann ganz
deutlich. Den mir der Alkis geschenkt hat.
Ja, so bin ich. Oh. So sieht man dich dann auch. Aber grundsätzlich, diese Online-Geschichten ist gar nicht so blöd, ja, für wenn man nur eben Proben beobachten möchte und darüber schreiben möchte, ist das sicher okay. Wir als Podcast leben davon, dass wir Tonaufnahmen machen.
Und das geht schwer.
Und das geht mit dieser, also in diesen Räumen, die da gebildet werden, nicht. Wir müssen immer die Leute dann bitten, ob sie mit uns zoomen wollen und ob es okay ist, wenn wir sie aufnehmen. Das hätten wir jetzt, da hätten wir nicht vor Ort sein müssen. Für, ja?
Genau, also gute Nachricht, wir haben einige Interviews, die kommen dann im Laufe der nächsten Woche. Da wird der Alkis sich teilweise wieder aus Wien zuschalten, weil er ja am Sonntag wieder zurück muss.
Genau.
Aber wir haben Interviews, aber das heutige Thema wollen wir natürlich dem großen Favoriten und dem großen Thema, das über diesem Eurovision Song Contest schwebt, eigentlich das Hauptthema, kann man sagen. Also ich habe so spaßhalber dir vorab noch gesagt, eigentlich müsste es heißen The Sound of War statt Beauty, weil es ist natürlich das bestimmende Thema. Und ich schreibe einen Artikel für den Standard, beziehungsweise ich habe ihn schon geschrieben, der erscheint wahrscheinlich am 9. Mai. Und vorab wollten wir einfach die Informationen, die wir da gesammelt haben, ja auch im Podcast zu machen. Also sprechen wir heute über die Ukraine. Alkis, wir haben einige Gäste eingeladen zum Thema Ukraine, Expertinnen, Ukrainer, Ukrainerinnen und einen polnischen Freund von mir, der sehr mit dem Thema beschäftigt ist. Grund natürlich der Krieg. Es ist das überschattende, alles bestimmende Thema, das muss man eindeutig so sagen. Und bei den Buchmachern führt die Ukraine, aber mit so einem Riesenabstand, wie noch nie ein Land geführt hat. Und dazu haben wir einige Menschen eingeladen.
Zuallererst haben wir mit Gerhard Mangott gesprochen. Also ihr werdet euch erinnern, in der Episode 0203 haben wir mit ihm über die post-sowjetischen Hoffnungen und Turbulenzen beim Song Contest gesprochen. Also das solltet ihr euch unbedingt nachhören. Dort hat er bereits angedeutet, was jetzt traurige Realität ist. Er als Russland-Experte und als Experte in der
post-sowjetischen
Welt, ja. Ihn haben wir dann eben per Zoom in Wien noch gesprochen und da hören wir mal rein.
Und er sitzt in Innsbruck.
Ja, lieber Gerhard, es ist über 2 Jahre her, als du bei uns im Podcast zu Gast warst. Jetzt bist du es wieder. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es war die Episode, im Übrigen wirklich 2 Wochen vor einem Lockdown, was wir damals noch nicht wussten, im Februar 2020. Und ich habe es mir gerade noch einmal angehört und man könnte fast sagen, du warst ein Prophet. Du sprichst davon, dass Russland die Ukraine nicht wirklich als Nation oder als Land anerkennen möchte, dass sie da Schwierigkeiten mit haben, dass du keinen Ausweg siehst aus diesem Konflikt, vor allem nicht im Donbass und im Osten. Und jetzt, über zwei Jahre später, ist dort ein furchtbarer Krieg, eigentlich genau 2 Jahre nach unserer Podcast-Aufnahme. Die ist nämlich erschienen am 24. Februar 2020. Hast du einen solchen Krieg wirklich kommen sehen oder ist diese Wucht dann doch auch für dich überraschend gewesen?
Nun, ich habe zwar befürchtet, dass es zu einer militärischen Eskalation kommen wird, einfach weil der Beilegungsprozess für den Konflikt in der Ostukraine nicht vorwärts gekommen ist, der sogenannte Minsker Prozess. Also habe ich eine militärische Eskalation Mitte Jänner für sehr wahrscheinlich gehalten. Ich muss aber sagen, ich hätte nicht erwartet, dass es zu dieser raumgreifenden Bodeninvasion aus vielen Richtungen kommen würde. Denn es war abzusehen, dass die Kosten dafür immens sein würden, militärisch, aber auch wirtschaftlich und finanziell durch die Sanktionen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein rationaler Führer wie Wladimir Putin eine solche Entscheidung treffen wird. Er hat es trotzdem getan, aber es tritt eben das ein, was ich und andere Experten befürchtet haben, nämlich eine fatale Folgewirkung für Russland, abgesehen natürlich, und das ist zuerst zu erwähnen, von der Tragödie, die das für die ukrainische Bevölkerung bedeutet.
Wie wichtig war Putin oder auch Lukaschenko und viele andere junge Ex-Sowjetnationen, wie wichtig sind solche Events wie der Song Contest als Gastgeber oder Sportevents als Gastgeber? Wie sehr kratzt es den Kreml, so einen Ausschluss aus dem Song Contest, aus dem Sport, aus vielen anderen internationalen Events?
Nun, der Song Contest wurde zumindest in Russland ja schon seit vielen Jahren diskreditiert, obwohl das Land daran teilgenommen hat und das auch übertragen hat. Aber es wurde immer mehr abgestempelt als besonderer Ausdruck westlicher Dekadenz, einer vor allem LGBTIQ-Prozession gewissermaßen, die dort stattfindet. Ein Dokument verrotteter westlicher Werte und dem Russland aber sich nicht entziehen wollte, sondern dem seine sogenannte gesunde Art des Lebens, der moralischen Überzeugungen und der traditionellen Werte entgegenzustellen. Jetzt ausgeschlossen worden zu sein, ist für die russische Seite wirklich nichts Bedeutsames. Das wird in Russland keine großen Verwerfungen hervorbringen, ganz im Gegenteil. Aber es ist natürlich so, dass der Ausschluss von Sportlern, russischen Sportlern und auch anderen russischen Künstlern von internationalen Wettbewerben das Land schon trifft. Denn diese waren doch Vehikel, um den Eindruck eines starken, modernen Russlands zu transportieren. Das ist jetzt nicht mehr möglich für die russische Seite. Und wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf, ich halte es auch nicht für richtig, russische Sportler und Sportlerinnen nicht mehr an internationalen Bewerben teilnehmen zu lassen, unabhängig davon, wie diese zu diesem Krieg stehen. Ich denke, für einen Sportler ist es das Schlimmste, trotz all seiner Leistungen eben nirgendwo mehr seine Leistungen zeigen zu können.
Man sagt ja, der Kreml wäre sehr wohl, so wie Lukaschenko hat sich ja auch aktiv eingebracht, welche Songs geschickt werden, der hat da mitgesprochen. Man sagt das dem Kreml auch nach, ohne dass man es genauer weiß. Aber gerade Polina Gagarina 2015, kurz nach der Krim-Invasion mit so einer Friedenshymne, das soll ja schon auch sehr politisch instrumentalisiert gewesen sein. Ja. Hat man den Song Contest schon auch als Vehikel genommen, um politisch zu agieren? Polina Gagarina hat ja auch jetzt, glaube ich, bei dieser Annexionsfeier auf der Krim wieder mitgesungen.
Ja, zeitweise hat die russische Seite das schon zu politisieren versucht, wie ja auch andere Staaten. Man denke an die Ukraine. Es war sozusagen eine Art Wettbewerb zwischen beiden Staaten auf dieser internationalen oder zumindest europäischen Bühne. Und natürlich nichts war dem Zufall überlassen, was an Beiträgen der russischen Seite seit 2014 ihr beim Song Contest eingereicht wurde. Aber wie gesagt, die Bedeutung nach innen für die eigene Bevölkerung war begrenzt, zumal eben parallel zu dieser weiteren Teilnahme am Festival die russische Seite dieses Ereignis diskreditieren wollte als kulturell abwegig und abwertig.
Die Ukraine liegt ja jetzt in den Wettquoten 2022, nicht ganz überraschend, aber doch sehr weit vorne. Irgendwie hat das Land aber auch immer wieder es geschafft, sich ein bisschen innovativer, neuer, spritziger eigentlich zu präsentieren. Sehr innovativ vor allem. Sie haben dann auch öfter gewonnen, sie hatten dann auch höhere Platzierungen in der letzten Zeit. Wie wichtig ist denn eigentlich die Repräsentanz bei solchen Events für die Ukraine, auch politisch gesehen?
Sehr groß, denn es wird eben als ein gesamteuropäischer Wettbewerb wahrgenommen. Die Ukraine sieht sich als Teil dieses Europa. An diesem Festival teilzunehmen und vielleicht auch noch die meisten Stimmen zu bekommen aus diesem Gesamteuropa ist für die Ukraine politisch äußerst wichtig. Es zeigt Zugehörigkeit zu Europa, es zeigt Akzeptanz und Unterstützung in Europa. Und das wird sich diesmal bei den Jurystimmen sicherlich auch wieder zeigen. Ob der Wettbewerb, ich schaue ihn ja eigentlich auch regelmäßig seit Jahrzehnten, dadurch spannender wird, das ist halt eine andere Frage.
Es ist eigentlich eher die Frage, ob Italien oder die Ukraine gewinnt.
Also, lachende Dritte hatten wir schon auch gesehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Vielleicht sollten wir uns darauf kritisieren, wer hinter der Ukraine der Erste wird.
Ja, das stimmt. Wobei sie ja tatsächlich mit einem sehr innovativen Act auch antreten, nicht? Mit sehr, sehr, und immer auch mit sehr, mit nationaler Folklore-Elementen. Ich glaube, das ist ihnen auch ganz wichtig als Repräsentanz einer ukrainischen Identität. Das scheint ihnen ja ganz wichtig zu sein. Aber immer auch wie in diesem Rap-Part mit sehr modernen, zeitgemäßen Elementen. Das finde ich interessant.
Ja, es wäre auch wirklich völlig falsch und ungerecht zu sagen, ukrainische Erfolge waren Teil eines Mitleidsvotums aus Europa für dieses kriegsgebeutelte Land. Wir müssen ja immer wiederholen, dass Russland mit der Ukraine schon seit Februar 2014 im Krieg steht. Nein, es waren schon auch eben innovative, kreative Angebote, die es von dort gegeben hat, die einen großen Teil dieses Erfolges mit ausmachen. Aber den politischen Aspekt konnten und können wir uns natürlich nicht wegdenken.
Der Eurovision Song Contest, das haben ja auch sehr viele Wissenschaftler mittlerweile schon festgestellt, ist ja nicht selbst ein Politikmacher, sondern eine Spiegelung politischer Ereignisse. Und wir haben das jetzt auch gesehen, dass es ja wohl auch kein Zufall ist, dass gerade Länder wie Ungarn oder die Türkei nicht mehr mitmachen. Belarus und Russland jetzt quasi disqualifiziert worden sind seitens der EBU. Dann haben wir auch noch das zerrissene Bosnien-Herzegowina, das aus Geldgründen nicht mehr teilnehmen kann, aber auch innerhalb des Landes ja eine sehr pro-russische Kraft hat in der Republika Srpska. Dann haben wir natürlich Serbien, das noch beim Eurovision Song Contest dabei ist. Aber wie siehst du die Zukunft? Du hast ja 2020 das schon bei uns sehr schlüssig die Zukunft eigentlich erzählt. Auf was steuern wir dazu? Kommt hier eine neue Spaltung Europas auf uns zu? Ein kalter Krieg vielleicht sogar oder gar Krieg?
Zweifellos ein kalter Krieg, auch wenn er nicht alle Aspekte des klassischen Kalten Krieges beinhaltet. Aber das ist eine neue Teilungslinie durch Europa. Das ist eine Teilungslinie, was die Bewegung von Menschen von Osten nach Westen und umgekehrt betrifft. Es ist eine wirtschaftliche Teilungslinie, wo sich Europa versucht, von Russland weitestgehend ökonomisch abzukoppeln. Es ist aber auch eine militärische Teilungslinie, weil als Antwort auf die Ereignisse seit dem Februar dieses Jahres die NATO ihre Truppenpräsenz und ihre Präsenz an militärischem Gerät in den osteuropäischen NATO-Staaten deutlich verstärkt hat, dort wirklich nun substanzielle Kampfverbände stationiert hat. Und es werden sich ja Finnland und Schweden dieser NATO anschließen. Das heißt, auch an deren Grenzen zu Russland nach Osten wird es diese stärkere Militärpräsenz geben, auf die Russland natürlich mit einer eigenen verstärkten militärischen Präsenz antworten wird. Man muss leider sagen, was wir sehen, ist eine nicht nur abgekühlte Beziehung zwischen dem Westen und Russland, sondern eine kalte Beziehung zwischen den beiden Akteuren. Und das wird auf sehr lange Zeit so bleiben, zumindest solange Wladimir Putin Präsident Russlands ist, und das kann ja noch sehr, sehr lange sein. Kann sich denn irgendjemand von uns vorstellen, dass Putin jemals wieder den Fuß auf westliches Territorium setzen könnte? Ein Mann, der als Kriegsverbrecher bezeichnet wird, wohl zu Recht bezeichnet wird. Also diese Spaltung, diese Kälte, diese Eiszeit, dieser neuartige kalte Krieg, ja, der ist das Ergebnis dessen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben.
Gehst du von Jahrzehnte aus?
Ja.
Ein Konflikt, der nicht so stark beleuchtet wird, der jetzt aber durch die Explosionen, die wir in Transnistrien erlebt haben, wieder stärker in der Aufmerksamkeit gerückt ist, ist ja auch, dass die Republik Moldau durchaus auch eines dieser Ziele und eine dieser Spaltungen sein kann, eigentlich schon ist, mit der Republik Transnistrien, die ja quasi russisch ist, und einem rumänischen Teil. Gleichzeitig schickt ja Moldau einen Song nach Turin, der diese Zugverbindung zwischen Chisinau und Bukarest beinhaltet. Also man hat sogar den Text ein bisschen verändert, um weniger politisch zu sein. Es war ja sogar noch viel schärfer formuliert, ursprünglich im Liedtext. Ist da auch eine Spaltung zu erwarten oder vielleicht sogar Krieg in Moldau?
Nun, ich denke, auszuschließen ist das nicht, aber es könnte auch sein, dass diese künstlichen Verschärfungen, die wir dort erlebt haben in den letzten Tagen, auch dazu gedacht sind, dass ukrainische Soldaten auch die Grenze zu Transnistrien stärker bewachen müssen und daher Kräfte der ukrainischen Seite gebunden sind an dieser vermeintlichen Front, die dann im Osten nicht zur Verfügung stehen, also in der Schlacht um den Donbass. die russische Seite hat eigentlich keine signifikanten Truppen, um eine solche Militäroperation durchzuführen. In Transnistrien selbst sind etwa 1500 russische Soldaten stationiert. Es gibt natürlich tausende bewaffnete sogenannte Separatisten, aber das sind keine Kampfverbände, die substanziell jetzt eine zweite Front eröffnen konnten oder eine neue Front eröffnen könnten im Westen der Ukraine. Aber es bindet ukrainische Kräfte, die dann anderswo eben nicht zur Verfügung stehen.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ja, wirst du den Song Contest schauen?
Ja, schon. Ja, werde ich machen. Es wäre sicherlich kein Mitleidssieg oder Solidaritätssieg. Das wäre einfach falsch zu sagen. Aber die russische Seite wird so argumentieren, ja. Es zeigt sich eben, dass dieser Wettbewerb völlig politisiert ist, dass der Ausschluss Russlands eben Ausdruck dieser Politisierung ist. Und wenn die Ukraine gewinnt, eben zeigt sich, wo dieser Wettbewerb steht. Ja. Fest verankert im westlichen militärischen Lager.
Ja, ich glaube auch, dass wir Russland jetzt Jahrzehnte nicht mehr beim Song Contest sehen werden und dass der letzte Beitrag, dass es eine tadschikische Feministin war, ist eigentlich sogar ein versöhnliches Ende gewesen, sozusagen.
Ja. Ja. Man wusste nicht, dass es das Ende sein würde, aber das ist es wohl wirklich auf lange Zeit.
Lieber Gerhard.
Dann, wie wir sagen, lieber Gerhard, merci
chérie.
Ich bedanke mich auch herzlich, war froh, wieder bei euch dabei gewesen zu sein.
Marco, du hast ja im Pressezentrum auch noch Leute von der OGAE Ukraine getroffen. Erzähl einmal.
Ja, es war natürlich überraschend, weil niemand hatte damit gerechnet, dass wir überhaupt Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Turin antreffen, außer die Delegation natürlich. Und tatsächlich, ich habe zwei Fans getroffen, die auch als Presse akkreditiert sind, von der OGAE Ukraine. Die konnten deswegen anreisen, weil sie in New York leben. Aber ich denke, wir hören einfach mal selbst rein.
Hi, I'm Irina. We are from OGAE Ukraine. It's a fan club and we have our social media platforms. And this is my husband.
Vitaly, We are members of OGAE Ukraine.
Yeah.
So I see that you have clothes on with the Ukrainian flag. And there's Mariupol, Kherson, Odessa, Dnipro, Bucha.
Yes.
How important is the representation of Ukraine at the Eurovision Song Contest now?
I think it's very important to send the message that a country is a part of this world, that we're part of Europe and we are a civilized country, we live the same life. Like everyone in Europe, we like the same things, so we have different views. We like music, different kind of music. We enjoy music, and we have a lot of talented people who's traumatized emotionally right now. But music kind of saving from all this bad thoughts and distracting from situation and keep your spirit up. And that Ukraine actually decided to participate. It was a good decision, and I'm very proud of Kalush, very proud of Suspilnia that took on this very heavy task to bring our representatives here. And I think it was very challenging, and it means a lot for Eurovision fans in Ukraine who are struggling and were affected by everything that happening. And I know many fans still watching like national selections in bomb shelters when bombs are like flying, and it's something that keeps you thinking about good things in this life and something that you want to fight for. And I think we will win and everything will be all right. And I want to remind people that Ukraine, it's not only death and war. We also talented journalists, musicians, engineers, sportsmen, athletes. I mean,
where do you live?
We actually from New York. That's why we can attend, because all of our
okay.
And because all of our fellow members, they couldn't come So we felt obliged to come and to represent their voices.
So you hold the flag here?
Yes, yeah. Yes. Yeah. In Press Center, we hold in Ukrainian flags.
I have one here as well. So.
Thank you so much. Thank you. Yeah. Yeah.
I also wanted to add to what Irina already said, that Eurovision initially was created as a bridge between different countries to unite the Europe, to find the common ground. And Ukraine, as a European country, also represented here. And we are glad that despite everything that is happening right now, Europe is united and we're all on the same side.
Do you think that Ukraine will win because of the solidarity that comes from Europe now to your country?
You mean the Eurovision Song Contest?
Yes.
we will win the war because everyone underestimated us.
Yes.
I think we were misread, misunderstood, and this is how we win. We are very strong. And about Eurovision, as Latvian representatives, that nobody is competing for victory this year because Ukraine needs it more. I think we need it more for our people. I think it's our year. We need it more. It's something to be cheer and feel joy.
Let's be honest, our entry is really great this year. So
it is.
We have all the chances to win.
Yes. If the Ukraine would win the Eurovision Song Contest this year, would you think it's where will the Eurovision then take place next year? What do you think?
We're working already to make our cities safe. I know we need to win a war to protect our cities from Russian missiles, but eventually they will back down and they're already losing it. So it will be a safe place in Ukraine, I'm sure of it. And possibly Kyiv, because Kyiv stands for City of Freedom. It's City of Freedom.
We have a lot of nice cities in Ukraine. Western cities like Lviv, I think, would be also a very great place to...
It's very close to Vienna. It's not so far anymore.
Yeah. Beautiful and tastes good.
Marco, du hast im Pressezentrum selbst, das hört man im Hintergrund, auch den Szymon Stelmaschik gesprochen, der aus Polen kommt und der einiges dazu erzählen konnte.
Naja, ich kenne ihn schon seit Jahren. Jeder, der Pressekonferenzen seit Jahrzehnten beim Eurovision Song Contest verfolgt, kennt ihn, weil er immer bei jeder Pressekonferenz eigentlich sehr kluge Fragen stellt. Er ist ein Riesenfan, aber er ist auch sehr politischer Mensch. Und er hat auch sehr lange im Europäischen Parlament gearbeitet, von daher kenne ich ihn auch. Und mich hat einfach seine Meinung auch zu diesem Thema interessiert, weil ja Polen so viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat.
Simon, Szymon, whatever you say, it's okay. I'm from Poland, Radio Newsletter.
But we just saw the second rehearsal of the Ukraine, and as someone from Poland, and you are a very political person, as I know, how do you see this performance here in Turin?
Well, I mean, there are a lot of, I don't know, a lot of things to mention for me about this song, you know. First of all, if you understand lyrics, untouched by the chorus of this song, it's not only about the mother, but in this particular situation, what we have in Ukraine after Russia attacked Ukraine. You are thinking, oh, I'm crying already. No, I'm...
It's okay.
That's something deep. What you think, if you are involved in helping Ukrainian people in your home country, knowing that there are 2 million people living next door, women and kids, and how they are important for innocent people, innocent kids. It's the song about, actually. And when they sang at Stefania in the national selection, the war, it didn't start yet, yeah?
And it was 12 days ahead.
Exactly. And now the sense is even deeper. And that's why I'm touched by the lyrics. But what I love in this entry, in comparison also to other songs, because the quality is not as high as I would expect after last great year. what I like is this combination of tradition and modernity in the Ukrainian song.
Which is very typical for the Ukraine, right?
Well, they are proud of their culture, and I can understand them. You can accept it or reject it, but it's a quality song. And I'm sure that knowing also some Ukrainian artists and the musical scene, they are so professional, they are so talented. And showing all these things at the European stage, I know how important it is for themselves, you know?
There are a lot of Ukrainian refugees in Poland. Poland is very in a huge solidarity with Ukraine. Do you think that the Polish voters are going to vote for the Ukraine?
Well, I think it's Ukrainians themselves will vote for this song in our country. I mean, before the war, we had thousands of Ukrainians working in our country. Now there are more and more people. And of course, Poles who support them very much. But believe me, knowing also the story that the Polish diaspora support our songs in the Eurovision, it doesn't work like that. You vote if you like something, not only because of the label of the flag. This song, in comparison to other songs, is good, and that's enough for to vote if you like it. And
do you think the Ukraine will win?
I don't know. Let's wait and see. I like this is one of three songs I have in my top three. The other is also
Bulgaria starting right now, but
yes, Sweden is also Sweden and Italy, and they are completely different. But I hope one of these three songs will actually be a good winner in this music context.
If the Ukraine will win, where do you think will the Eurovision Song Contest next year take place?
I have no idea. Some people say Poland because of
the closeness.
Links. I don't know.
Thank you, Simon.
Simon heißt er, Simon.
Ja. Ah, ja.
Und im Hintergrund hört man Bulgarien. Naja, gut.
Das schalten wir weg.
Nein, das hat ja auch seine Fans. Das finde ich schon ganz okay.
Ist alles gut.
Genau. Und hattest du denn jetzt auch Gelegenheit, mit Kalusch und dem Kalusch-Orchester zu sprechen? Warst du, also weil ich habe ja die Pressekonferenz nicht sehen können, da ist ja leider unser Internet ausgefallen. War da eine Chance?
Ich habe mehrmals natürlich angefragt, vor allem für den Standard, Kalusch zu interviewen. Sie geben nicht sehr viele Interviews, weil sie ja in der Ukraine kaum Zeit hatten zu proben. Und deswegen tun sie viel Zeit, die sie hier verbringen in Turin, mit Proben verbringen. Das sagen sie auch, aber ich konnte sie bei der Pressekonferenz treffen und ich habe auch eine Frage gestellt. Und wir dachten uns, die Pressekonferenz, viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörer, habt wahrscheinlich keine Chance, immer die Pressekonferenzen zu verfolgen. Deswegen haben wir ein Best-of zusammengeschnitten. Und da darf ich auch eine Frage stellen.
Hi, hello, I'm Simon from Polish Radio Newsletter. Welcome. It's so great to have you here. You join modernity and tradition in your song, which is amazing, and congratulations for that. And you are expected to win. And tell me, in this expectation of public opinion, having you in this difficult time as a symbol of a country fighting for freedom, and your music, don't you think that it may be forgotten that you actually represent a high quality music?
Всім доброго дня. Так, стосовно того, що дуже багато людей говорять, що пророкують нам перемогу, і букмекери так ставлять нас на перше місце, але до початку війни ми були на п'ятому місці, і це так якби свідчить про те, що все ж таки наша пісня, українська пісня, українською мовою, до подоби європейцям. І маємо надію, що коли ми виступимо уже, тоді дуже багато людей звернуть увагу на українську музику.
So indeed, there are predictions and bookmakers saying that we may win because we are now in the first position according to the bookies. But even before the war started, we were in the fifth position according to the bookmakers, which means that Ukrainian songs, this Ukrainian song is enjoyed by Europeans, and this song is written purely, completely in Ukrainian language. It is Ukrainian music in Ukrainian language. We really hope that after our performance on stage, even more attention will be paid to Ukrainian music.
Thank you.
Thank you for your question. I got a few questions from the virtual press room. So from Il Messaggero from Italy, did you watch Måneskin show at Coachella? Are you grateful to the band for supporting the Ukrainian cause? Do you agree with that fuck Putin that the frontman scream on the stage?
Так, я знаю стосовно підтримки їхньої Україні, і я навіть репостив їх, тому хочу висловити їм велику подяку за підтримку Україні.
Yes, I know about their support for Ukraine, and I even reposted this in social media, and I want to thank them for supporting Ukraine.
Grazie. My name is Marco Schröder from Der Standard Austria in Vienna. It's of course a very touching moment to see you here in Turin, because a few weeks ago we didn't expect you to be here. How came the decision that you are here? We saw also pictures of you in uniforms fighting for freedom. And maybe that is the very difficult question for me now, but I cannot imagine what you are going through now. But there is a moment when the Eurovision is over and you're going back to your country. What are you going to do there when this is over?
Так, це правда. Один з учасників нашого гурту зараз залишився на війні. І він обороняє Київ. Ми тут представляємо інтереси кожного українця. Тому, звичайно, після закінчення Євробачення ми повертаємось в Україну. У нас спецдозвіл на виїзд до кінця Євробачення. Після того ми зразу повертаємось і будемо займатися кожен справами своїми. У мене, наприклад, є волонтерська організація, у нас 35 людей, ми допомагаємо людям з житлом, транспортом, ліками, і таким чином кожен день ми допомагаємо дуже багатьом людям України, волонтеримо.
It is true that one member of our band stayed now at war. He is at war and he is defending Kyiv at the moment. While we are here representing Ukraine, actually we are representing every Ukrainian by being here now. And after the Eurovision Song Contest, we are going back to Ukraine because now at the moment we have a special authorization to leave Ukraine and for Eurovision. And after the Song Contest, we are going back home, and we will be doing what we used to do before coming here. For example, I myself have a volunteer organization. There are 35 people in this organization. We are helping people with finding shelter, finding transportation, finding medicine. So every day we are doing something to help regular average Ukrainians.
Thank you for your question. From Ram Music, your staging is quite symbolic, isn't it? How the idea about the ants and the eyes came to mind and why you decided to add it to your performance?
So our act director will answer this question. Cool.
The key symbol of the song and the key symbol of the performance is the mother. So, and especially in our situation, mother's eyes now heals our souls. Mother's hands now protect children. And mother's tears drop down onto the ground, onto the and bears new life. That's why we use hands, eyes, and tears of a mother.
Hi guys, Steve van Gorkum from ESC Daily. I was wondering, to what extent do you guys believe that the situation in your country right now will influence people voting in this competition?
Наша ціль – зробити так, щоб українська музика була популярна не тільки в Україні, але й у цілому світі. І Євробачення – це дуже хороша платформа для цього. Так як я вже говорив, нашу пісню чули ще до початку війни і дуже високо оцінили букмекери, і багато реакцій було на неї. Тому велика ймовірність, що за рахунок цього, ну, подій війни, тільки більше людей почули цю пісню, і ще більше вона їм сподобалась. Тому маємо надію, що коли ми виступимо, дуже багато людей звернуть увагу на українську музику.
Our purpose being here is to make Ukrainian music heard all over the world, not only in Ukraine, but also beyond. And the Eurovision Song Contest is a very good platform to make sure this happens. Even, as I mentioned before, our song was heard and very well appreciated and highly estimated by the bookmakers even before the war. Mm-hmm. When we have this war, it just helps our song being heard even wider and maybe enjoyed by even more people. We hope that after our performance, even more people will pay attention to Ukrainian music.
Thank you.
Okay, from Angela Calvini, Avvenire, what is your feeling to be here in Italy?
В першу чергу відчуваємо велику відповідальність за рахунок того, що раз нам уже країна дала спецдозвіл, то нам потрібно бути максимально корисними для нашої країни. І велика відповідальність, в принципі, представляти свою країну, а представляти свою країну під час війни – це максимально відповідально. Тому у нас насправді не було часу прогулюватись, щоб розгледіти місто і країну, через те, що дуже довго ми не могли в Україні зустрітися разом, щоб репетирувати через війну. Так що зараз нам приходиться репетирувати в екстра режимі.
First of all, we feel big responsibility because our country has given us special authorization to be here. That's why we want to be as useful to our country as we can be. And representing your country is responsible anytime, but representing it in the time of war in your country is even more responsible. It's maximum responsibility for us. We didn't have much time to go through the city, to see around the city, the country. The thing is that because of the war, we couldn't come together in our country before. We couldn't rehearse. We didn't have such an opportunity. That's why we're taking now all the time to catch up and rehearse in extra mode.
По-перше, слава Україні.
Героям слава.
Я на англійський запитаю і перекладу на українську, якщо так буде зручніше. So I'm gonna go twice with a question in English and in Ukrainian.
Yes, you can say that in English and then you can translate it.
So my question will be about jury points. We're kind of fans of Eurovision. Now we're representing OJU Ukraine. You're well aware of last year's placement with the jury of our representatives. It was different from televote. So my question is, would Stefania would convince jury to vote otherwise?
Ми покажемо максимально класний номер і максимально класну пісню, яка була написана до війни, і це просто пісня про маму. Але вже після війни ця пісня здобула дуже багато нових значень. Багато людей сумують за своїми матерями або говорять, як сприймають, як Україна моя мати. Тому ця пісня дуже близька для всіх українців, і маю надію також, що стане близькою для кожного, хто її почує.
First of all, I would like to thank you for your costume. It's really nice. And speaking about the juries, first of all, we hope to show you the best performance and the best song that we have brought here. I would like to specify that we wrote this song before the war started, and this song is dedicated to mother. And after the start of the war, the meaning of the song extended because many people are missing their mothers. Many people are seeing Ukraine as mother, their mother in general. So this song has become really close to the hearts of many Ukrainians, and we really hope that it will also be close to the hearts of everyone who hears it.
Hello, my name is Farouk from Cocorico magazine in France. Congratulations for your rehearsals today. It was amazing. My question is, how do you explain such a big diversity in music, in Ukrainian music? You are mixing traditional and hip-hop. You have rock, you have disco, funky, you have many, many. This country feels the music. How do you explain such a big diversity in music? Thank you.
Дуже дякую. В першу чергу, якщо сказати про гурт Калуш Оркестра, то це гурт, який поєднав в собі старий от, фольклор, який забутий вже через декілька поколінь, і новий сучасний модний реп, хіп-хоп, який новий для всіх і зрозумілий. Таким чином, в такому міксі виходить щось доволі цікаве, наскільки, що навіть не можу знайти аналогів. Стосовно української музики взагалом, вона дуже різноманітна, і вона має свій унікальний етнокод і свій почерк. Я маю на увазі, якщо послухати іменно справжню українську музику, яка звучить навіть в андерграунді, то там є такі класні нотки, які ідентифікують її, і яка не схожа з чимось іншим.
First of all, I would like to thank you very much. And I would also like to say that, for example, Kalush Orchestra mixes old, ancient, folk, even forgotten sounds with the super modern and understandable for everyone hip-hop, rap elements. So it's a mixture that makes it interesting and that makes it unique and not having something else similar to it. Speaking about Ukrainian music in general, it is really diverse. It has this ethnic code in it. It has its special signature that makes it different from any other music sphere. And indeed, if you look through the Ukrainian music, which is also very well seen in the underground Ukrainian music sphere, you see that it's so easily identifiable. It's different, and it doesn't look like anything else and sound like anything else.
Hello, Team Ukraine, Kalush Orchestra. It's JP from Radio International. The betting odds we know are showing you as the winner of Eurovision this year. And what is the norm is that the following year, Ukraine would have to host Eurovision. I wonder if there were discussions amongst the delegation of Ukraine and where would it be taking place next year if Ukraine wins it?
Як получиться так, що ми переможемо, то Євробачення проведеться в Україні, в новій, цілісній Україні, розбудованій, цвітущій, щасливій країні.
If it so happens that we win, then the Eurovision Song Contest will take place in Ukraine. It will be a new, integrated, well-developed, flourishing Ukraine.
Thank you so much.
Merci, Cherie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Marco, du hast mir sicher etwas mitgebracht, oder?
Ja, ich habe etwas mitgebracht, und zwar aus der russisch-ukrainischen Geschichte. Da gibt es ja viele Freundschaften, Rivalitäten und ab 2014 kann man sagen auch Krieg. Ja, der Krimkrieg hat sich ja dann voll wiedergespiegelt in Buh-Konzerte, Buh-Rufe, in 2015 eine Friedenshymne, eine ziemlich verlogene aus Russland. Jetzt im Nachhinein ist uns die Verlogenheit erst bewusst geworden, sozusagen. Aber wann hat die Rivalität begonnen? Wann wurde sie zum ersten Mal sichtbar oder hörbar beim Eurovision Song Contest? Kannst du dich erinnern?
Naja, das kann ja frühestens 2003 gewesen sein, beim ersten Antreten.
Nein, es war ein bisschen später. Ja. Damals, eigentlich waren ja die ukrainischen Stars auch in Russland populär und umgekehrt. Mhm. Ja, viele ukrainische Stars wie Anni Lorak hat eine Riesenkarriere dann in Russland gemacht. Maruf hatte ja sogar ein russisches Plattenlabel, was ja dann zum Verhängnis wurde, weswegen sie nicht nach Tel Aviv fahren wollte. Aber das erste Mal kam eine antirussische Stimmung auf. Zumindest glaubt man, dass sie da war, aber man ist sich noch nicht immer sicher bei einem Beitrag, der 2007 aus der Ukraine zum Eurovision Song Contest geschickt wurde. Und zwar von wem?
Werka war das.
Werka Serduchka. Oder auch, wie der Künstler ja eigentlich heißt,
Andrei Danilo.
Genau.
Ich wollte das weiß ganzen, ich auswendig.
Ja, ich wollte gerade den ganzen Namen sagen. Andrei Michalowitsch.
Danilo,
weil das ist denen immer so wichtig, genau. dieser Zwischenname. Das hört man auch immer.
Der ja auch Musiker an sich ist. Er macht ja auch ganz andere Musik als Andrei Danilo.
Ja, das stimmt.
Googelt mal.
Ja. Auf jeden Fall, er hat seinen Song Dancing Lasha Tumbai genannt. Oder eigentlich muss man sagen Tumbai. Mhm. Und man hat dann ihn gefragt, was heißt denn dieses Lasha Tumbai? Ja? Und das klingt, so wie du es singst, klingt es ja wie Russia Goodbye. Und er hat dann behauptet, weißt du noch, was er behauptet hat?
Dass es georgisch sei?
Dass es mongolisch,
mongolisch sei.
Und zwar wäre das mongolische Wort für Schlagobers oder wie die Deutschen sagen Schlagsahne. Entschuldigung, das sind halt in Österreich und Deutschland zwei verschiedene Worte. Nur in der Mongolei, dann haben irgendwelche Journalisten und Journalistinnen einfach mal in der Mongolei angerufen oder bei mongolischen Freunden und gefragt, stimmt das? Und die haben, wie, was, Lasha Tumbai? Nein, noch nie gehört. Ja. Also das war sozusagen ein Gag. Dann irgendwann einmal kam auch das Georgische und die georgische Delegation hat gleich sagen können, nein, das ist keine georgische Phrase. Also es ist eine Nonsenssprache, es ist ein Nonsensausdruck, Lasha Tumbai. Und so wie er singt, ich glaube, dass wir dann Russia Goodbye hören, es ist nicht ganz unbeabsichtigt, glaube ich.
Nope. Und der Witz bei der ganzen Geschichte ist ja, er hat ja zu dem Zeitpunkt eine riesige Karriere in Russland gehabt. Er hat eine Fernsehshow gehabt, er hat einen Wodka nach sich benannt, also Werka Serduchka Wodka gab's. Und mit Werka als auf dem Etikett hergestellt in St. Petersburg. Ich habe eine Flasche zu Hause. Sie ist leer.
Okay. Naja, Werka postet jetzt sehr viel auch zum Krieg. Also folgt Werka Serduchka ruhig auf den Profilen, die sie da im Internet hat. Vieles auch übersetzbar auf Englisch. Das geht ja mittlerweile. Ja, ich wollte diese Geschichte dann trotzdem loswerden und im Standard gibt's dann mehr davon. Und das war unsere ja doch etwas ernstere Folge, aber es ist nun mal das dominierende Thema und wir werden uns dann nächste Woche eh mit den Semifinales und dem Finale beschäftigen.
Und ganz vielen Interviews mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Freut euch drauf.
Aber das war uns jetzt einfach wichtig.
Ja. Ne?
Deswegen sagen wir 77 Ai Lulu.
Merci, Sherry.
Missing Link.